Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist eine neue Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Sie wissen ja ungefähr, wie das funktioniert. Und zwar folgendermaßen: 3 Bücher zu einem Thema. Nee, eigentlich sind es ja 4. Aber das erkläre ich nachher noch. Das heutige Thema sind Frauen, ist Feminismus. Wir stellen also 3 Bücher vor von Frauen, die über sich selbst, über ihre Position in der Gesellschaft, über ihr Leben reflektieren. Und wir beginnen mit Zusammenkunft von Natasha Brown. Herr Lörsch. Guten Tag erstmal.
Hallo.
Also, in diesem Buch geht es um den Weg einer jungen schwarzen Frau, die nach oben will. Was ist denn in diesem Fall oben?
Oben. Oben sind verschiedene Dinge. Oben hat verschiedene Dimensionen. Oben ist erstmal ein guter Job, ist ein Gehalt, ist ein Job in einer Investmentbank. Oben ist sicherlich auch ein Ort. Oben ist London. Oben ist das Zentrum der Macht. Oben ist ein Lebensstil, eine Lebensweise. Mhm. Geschmäcker oben, es sind feine Unterschiede. Und oben ist dann aber auch in letzter Konsequenz Unabhängigkeit. Die Unabhängigkeit und die Verfügungsgewalt über die Sprache, über die eigene Geschichte.
Wie kommt die Frau nach oben? Welche Wege schlägt sie ein?
Mhm. Also zuallererst ist das eine riesige Anstrengung. Mhm. Also ein riesiger Aufwand, Mühe, Arbeit, sich konzentrieren, durchbeißen. Und die Protagonistin studiert Mathematik in Oxbridge, wie man so sagt, tritt dann ein in die Investmentbank. Und es geht eigentlich immer nur um ein Ausklammern, ein nach oben kommen, ein weiter, weiter, weiter.
Und dann irgendwann, ich glaube, das kann man schon mal sagen, schafft sie es, diese elitären Kreise zu betreten. Und dann? Was passiert dann mit ihr?
Das ist eine Enttäuschung. Also das ist das Ende einer Selbsttäuschung. Sie bricht da irgendwie durch, nach oben durch. Und das ist dann auch das erste Mal ein Moment des Innehaltens, des Schauens, nach welchen Prinzipien habe ich eigentlich gelebt? Mhm. Wie soll es jetzt weitergehen? Also das ist eine ganz gespenstische Form von einerseits Triumph, andererseits Ruhe, dann wieder Verunsicherung.
Das ist okay. Wenn man das Buch aufschlägt, es ist ein relativ schmales Buch, fällt einem sofort auf, dass es sehr, sehr kompakt, möchte ich sagen, aussieht, ja, von der Schrift und allem. Mhm. Welche Sprache wird benutzt?
Ja, das ist, also es klingt nicht ganz so sexy, aber es ist im Grunde die Sprache einer Mathematikerin. Also Natasha Brown hat Mathematik studiert und dieses Buch und die Sprache ist so verdichtet, komprimiert, prägnant. Das Buch wird in Vignetten erzählt. Das sind einzelne Szenen. Das sind Schlaglichter. Das ist aber gleichzeitig dann immer das Wesentliche und aber auch emotional atmosphärische. Also Natascha schafft es in Lichtgeschwindigkeit etwas aufzurufen und emotional atmosphärisch und analytisch zu vermitteln.
Das ist wirklich krass. Sie haben es gerade gesagt, die Frau hat ja vorher noch kein Buch rausgebracht, ne? Also auf jeden Fall noch kein literarisches. Mhm. Inwieweit, habe ich mich gefragt, weil sie ja auch als Autorin eine schwarze Frau ist das auch so ein bisschen ihre Geschichte?
Ja, also das ist was, wogegen sich die Autorin die Zuschreibung, da wehrt sie sich vehement gegen. Okay. Also das ist, es gibt natürlich einfach Parallelen, das Mathematikstudium, der Job in der Bank, gewisse äußerliche Charakteristika, aber es gibt da also auch in der Rezeption in England ein wahnsinniges Wehren und Abwehren von diesem Framing, das ist schwarze Literatur, okay, oder das ist Literatur über eine junge schwarze Frau, da versucht sie sich eigentlich immer zu befreien, wobei gleichzeitig das natürlich ein Teil dieses Buches ist und auch explizit erzählt wird, was für Schwierigkeiten, Ungerechtigkeiten, was damit zu tun hat. Also das ist eine sehr komplizierte und im Grunde literaturtheoretische Frage dann.
Fazit, tolles Buch.
Fantastisches Buch, absolut großartig.
So, und von Großbritannien kommen wir jetzt in die USA, ganz genau nach New York. Und wir kommen zum Buch Auf der Zunge von Jennifer Clement. Frau Erbrich, Es läuft eine namenlose Frau durch New York. Ich bin ganz ehrlich, das klingt jetzt erst noch mal nicht ganz so spannend. Wer ist diese Frau? Was wissen wir von der?
Naja, von der Frau wissen wir vieles und auch gleichzeitig nichts. Also wir wissen, dass sie Bibliothekarin ist, dass sie jüdisch ist, dass sie verheiratet ist. Vor allem wissen wir aber, dass sie auf der Suche ist und auf der Flucht. Also sie ist eine Art flaneuse par force. Also sie entflieht ihrem Zuhause, sie entflieht ihrer Ehe, sie entflieht der Enge, die sie sehr unfrei macht. An einer Stelle des Romans heißt es über sie und ihren Ehemann, sie gehen zusammen Hand in Hand wie Pferde, die seit vielen Jahren zusammen einen Karren ziehen. Und um also dieser Enge zu entkommen, streift sie dann tatsächlich durch die Straßen von New York und begegnet mehreren Männern.
Ja, die aber nicht alle real sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt auch Männer ihrer Fantasie, also Dichter, Astronauten, Räuber, Löwenbändiger. Dachte ich mir nicht schlecht. Realität und Fiktion verschmelzen. Also wohin folgen wir denn der Frau dann? Also wo geht die Reise hin?
Also einerseits folgen wir auf jeden Fall buchstäblich durch die Straßen von New York auf ihren Streifzügen, vorbei an Nagelstudios, an Brownstone Houses, an Bettlern, hinein in Bars, in Restaurants, in dunkle Ecken. Und wir folgen ihr aber auch metaphorisch auf ihrer Sinnsuche. Sie trifft ja auf eben diese Vielzahl an Männern, die Prototypen sind sozusagen, und in denen sie eigentlich immer bestimmte Eigenschaften sucht. Sie ist ja wirklich sehr auf der Suche. Und es kommt auch zu sehr körperlichen Begegnungen. Also Körperlichkeit spielt eine große Rolle in diesem Roman. Es wird einander berührt, es wird geküsst, es wird ein Hinweis auf den Titel auf der Zunge, womit auch die Landzunge Manhattan gemeint ist, aber es wird eben auch einander beleckt. Also es kommt zu einer starken Körperlichkeit. Und ob diese Begegnungen, die manchmal tastende, melancholische Begegnungen sind, manchmal aber auch sehr abenteuerliche Begegnungen, ob diese Begegnungen im Endeffekt dann der Befreiungsschlag sind, den sich diese Frau gewünscht hat, das lässt der Roman auf sehr hintersinnige Weise offen.
Okay. Jetzt ist Jennifer Clement eine renommierte US-Autorin, hat schon sehr, sehr viele Bücher geschrieben, war Penn-Präsidentin und hat viel über unkonventionelle Frauen geschrieben. Wie ist denn jetzt dieses Buch einzuordnen, so in diesem Gesamtwerk?
Ja. Also in ihren vorherigen Büchern hat Jennifer Clement immer eigentlich einen bestimmten Ort und ein bestimmtes Thema in den Blick genommen. Also bei die Gebete für die Vermissten ging es um verschleppte Mädchen in Mexiko. In Gun Love ging es um Waffenhandel oder Waffengebrauch in den USA, um das Leben in Trailerparks. Mhm. Hier ist es sehr viel mehr fokussiert. Also hier ist es eben tatsächlich dieses Leben, diese Streifzüge dieser Frau in Manhattan beschrieben. Das ist also sehr viel partikularer, könnte man sagen. Gleichzeitig lebt es auch stilistisch wieder von ihrer sehr pointiert präzisen Sprachlichkeit. Manchmal ist es aber auch so ein bisschen surreal überhöht. Mhm. Sie hat einen tollen Sinn für Inszenierung. Das ist auf jeden Fall vergleichbar mit den vorherigen Büchern. Aber es ist natürlich ein sehr viel intimeres Buch als Gebete für die Vermissten und Gun Love. Steht den beiden aber in narrativer oder evokativer Kraft in nichts nach.
Unser drittes Buch im heutigen Espresso ist eine Autobiografie, obwohl das nicht so richtig stimmt. Es ist ein autobiografischer Roman. Er heißt Ich werde leben von Lale Gül, Herr Lörsch. Das Buch fängt an mit dem Satz und ich lese den gerne ab. Ich hätte mit dem Strom schwimmen können, nichts wäre dann passiert, ich wäre nicht verstoßen worden, doch heute treffe ich im Wissen um das Übermorgen eine sorglose Entscheidung. Also, welche Entscheidung trifft diese Frau?
Ja, Lale Gül trifft die Entscheidung, ihre Geschichte zu erzählen. Sie trifft die Entscheidung, ihre Stimme zu erheben, zu erzählen, was sie erlebt hat, wie ihr Leben, wie ihr Aufwachsen am Amsterdamer Westen. Sie wird geboren in eine Familie, die miligörisch Anhänger sind. Das ist eine nationalistisch, fast extremistische Strömung. In der Türkei, da wird sie hineingeboren. Die Eltern sind Anhänger dieser Bewegung und sie wächst unter sehr rigiden Moralvorstellungen auf.
Sie erzählt diese Geschichte und erlebt dann was?
Naja, sie erzählt diese Geschichte, sie erzählt diese Ungleichbehandlung, diese Ungerechtigkeit, das, was ihr verwehrt wird eben als Mädchen, als junge Frau. Und im Grunde macht sie sich des Individualismus schuldig. Also sie als Einzelne sagt, das passiert mir, das ist nicht richtig. Und merkt dann, wie das, also sie klagt ein Kollektiv an, eine Gemeinschaft an. Mhm. Und was dann passiert ist im Grunde, dass die Widerstandskräfte des Kollektivs und die Bestrafung und die Sanktionierung des Kollektivs sie vollumfänglich trifft.
Ja, und man muss ja dazu sagen, also dieses Buch war sehr, sehr, sehr schnell, sehr erfolgreich in den Niederlanden. Ich glaube, Platz 1 sogar, nicht wahr? Aber dann gab es natürlich auch Morddrohungen. Die Frau musste abtauchen. Mhm. Wie ist ja gerade Stand der Dinge?
Naja, da ist der Stand der Dinge ist, dass genau so nach der Veröffentlichung ist haben sich ganz verschiedene Parteien im Grunde haben sie ausgenutzt oder ihre Geschichte zu eigenen politischen Zwecken verwenden wollen. Es gab in diesem Miligörisch-Umfeld gibt es dann also wirklich diese vehemente Bedrohungssituation. Lale Gül musste umziehen, musste untertauchen. Natürlich ist das eine Entfremdung von der Familie oder ein Verstoßen. Gleichzeitig gab es auch eine gleichsam problematische Vereinnahmung von rechts, im Sinne von, da sagt endlich mal jemand, wie es ist und so. Und da steht sie dazwischen und behauptet sich wirklich mit einer individuellen Position, die sowohl Hass anprangert, aber auch Zugehörigkeit, Zuneigung, Liebe ihrer Herkunft und ihres Kulturkreises empfindet, behauptet sie sich gegen Widerstände auf allen Seiten.
Aber was ist denn das dann für ein Buch? Ich habe am Anfang gesagt, autobiografischer Roman, aber das klingt ja auch so wie ein Gesellschaftsschnappschuss quasi. Oder wie würden Sie sagen?
Was also ein autobiografischer Roman, das trifft es fantastisch. Das sind wirklich persönliche, individuelle Erlebnisse, die aber immer dann auch hinweisen auf gesellschaftliche Verwerfung, auf Ungerechtigkeiten, auf ein Abgekapseltsein innerhalb der niederländischen Gesellschaft, dieser Gemeinschaft. Es geht immer wieder um die Ungleichheit zwischen ihrem Bruder und ihr selbst. Mhm. Was darf der, warum darf ich das nicht? Und dieser Kampf, der nicht eindeutig ist, da gibt es nicht so klar gut und böse, sondern es gibt natürlich auch Liebe und Anhänglichkeiten und Verbundenheiten, und es ist eben nicht so einfach, da einen Cut zu machen oder sich loszulösen und eine Position zu finden. Und das ist das, was dieses Buch dann im Individuellen darstellt, zeigt anhand von Bildern. Das ist auch sehr, das hat einen schroffen Ton. Das ist frech, und das ist wirklich eine Suada, eine wütende Brandrede oder Erzählung davon, so was ist hier eigentlich los, ohne sich auf die eine oder andere Seite so eindeutig schlagen zu wollen.
Drei Bücher haben wir Ihnen jetzt schon näher gebracht. Jetzt wollen wir noch ein viertes an Sie, an die Frau und den Mann bringen. Und zwar ein Buch, das nicht bei Suhrkamp erschienen ist. Wir nennen es Seitensprung. Und Frau Erbrich hat uns etwas mitgebracht. Was denn ganz genau, Frau Erbrich?
Ich habe mitgebracht das goldene Notizbuch von Doris Lessing. Ich habe das als Jugendliche irgendwann mal von meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt bekommen und muss ihr unter anderem deswegen auch ewig dankbar sein. Mhm. Das war sozusagen mein erstes literarisches, feministisches Erweckungserlebnis. Das ist ein Buch, das ist unheimlich hintersinnig, es ist aufschlussreich, es ist ausschweifend, es ist opulent, intelligent. Es hat damals so ein bisschen bei mir für ein politisches Bewusstsein gesorgt, und ich lese es aber heute mit einem ganz anderen Erfahrungshorizont auch noch mit großer Begeisterung. Doris Lessing ist 1919 in Persien geboren, ist dann in damaligen Rhodesien, heutigen Simbabwe, aufgewachsen. Irgendwann nach London gezogen, 2007 hat man ihr den Nobelpreis für Literatur verliehen. Und 1962 ist eben erstmals in England das Goldene Notizbuch erschienen. Das ist eine Geschichte über zwei Frauen, sind beide etwa Mitte 40, alleinerziehend. Molly Jacobs ist eine Schauspielerin und Anna Wolf ist eine Schriftstellerin. In diesem Roman wird unglaublich vieles verhandelt. Also es geht um Marxismus, Sozialismus, Stalinismus. Es geht um das Künstlerdasein, das Bürgerlichkeitskonzept. Es geht natürlich um die Rolle der Frau. Es ist ein sehr feministisches Buch. Es geht um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Es geht um das Kierkegaardsche Entweder-Oder, also Ästhetik oder mhm. Ethik. Für Doris Lessing muss es immer beides sein. Es geht auch um die Form des Romans. Dieses Notizbuch besteht nämlich nicht nur aus einem goldenen Notizbuch, sondern eigentlich aus 4 Notizbüchern. Mhm. Einem roten, einem schwarzen, einem gelben und einem blauen. In dem roten notiert die Autorin Anna Wolf nur politische Gedanken, mhm. in dem schwarzen nur Gedanken zu ihrem Schriftstellerin-Dasein. Und Doris Lessing sagt dann im Vorwort, Anna Wolf muss 4 Notizbücher führen und nicht eines, weil sie merkt, dass sie die Dinge auseinanderhalten muss. Sie hat Angst vor dem Chaos, vor dem Zerfall. Und vor dem Zerfall wird sowohl Anna Wolf als auch dieser Roman gerettet auf sehr grandiose Weise. Das werde ich aber nicht verraten, sondern ich werde dringlichst empfehlen, dieses Buch zu lesen.
Und man sollte ein bisschen Zeit haben, 800 Seiten, glaube ich.
Aber es lohnt sich.
Es lohnt sich, definitiv. Vielen Dank. Und auch Ihnen vielen Dank. Das war eine weitere Folge hier vom Suhrkamp Espresso. Wir sehen uns. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.